Ich möchte, weil es jetzt auf die Adventszeit zugeht, nächsten Sonntag ist erster Advent, aber kein Gottesdienst, möchte ein bisschen einfach, dass wir uns noch mehr, oder wie soll ich sagen, dass wir noch mehr dazulernen, wer Jesus wirklich ist. Ja, dass wir uns mit Jesus beschäftigen. Advent ist ja, also von früher her heißt eigentlich Ankunft, ja, warten auf die Ankunft, auf Jesus, ja. Und da habe ich gedacht, ja, auf was haben die gewartet? Und haben die, die gewartet haben, auch ihn erkennen können? Ja, wenn du das falsche Bild hast und du wartest und er kommt und dann kennst du ihn gar nicht. Dann erkennst du ihn gar nicht, ja. Und auch für uns ist jetzt eigentlich wieder die gleiche Situation, weil Jesus hat gesagt, wir sollen hier sein Werk tun, bis er wiederkommt. Also wir warten wieder. Also wir warten jetzt nicht wie im Advent auf seine Geburt, aber wir erwarten sein zweites Erscheinen. Und bis dahin folgen wir ihm nach. Und dann denke ich, wäre es einfach gut, wenn wir immer mehr jeden Tag, jedes Jahr, immer mehr wissen, wem wir nachfolgen. Damit wir ja auch dann so folgen können, wie er uns vorausgegangen ist. Ja, und das ist eigentlich dann gerade so noch, wie soll ich sagen, noch eine Weiterführung wie letzten Sonntag. Weil wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir gesagt, sind wir unter seinem Joch. Und dann fragen wir uns, was würde er tun? Und dann ist es wichtig, dass wir das richtige Bild von ihm haben. Weil sonst kommen wir unter Druck oder unter Gesetz oder so. Und das wollen wir ja nicht, ne? Und ich habe gedacht, bevor ich heute predige, mache mal einen kleinen Test. Und ich möchte einfach, dass ihr mal kurz eure Augen schließt. Und euch vorstellt, wie Jesus ausschaut. Wie schaut Jesus aus? Siehst du ihn? Kannst ruhig deine Augen zulassen. Ich will dir ein paar Fragen stellen. Was macht er für ein Gesicht? Tut er dich anlächeln? Oder ist es für dich suspekt? Wie siehst du Jesus? Siehst du einen wie im Hollywood-Film mit Ökolatschen und eine Schäfle über der Schulter und lange Haar? Oder siehst du Jesus wie in der Offenbarung, wie Feuer aus seinen Augen rauskommt? Oder siehst du hinter die Augen und siehst einfach diese Liebe? Und ich möchte, dass du noch ein Stück weiter gehst und dir den Vater vorstellst. Jetzt stell dir den Vater vor, wie der Vater dich anschaut, der schaut dich auch an. Und weißt du was? Auch er lächelt dich an. Wie schaut der Vater aus für dich? Siehst du jemand, der auf einem riesen Thron sitzt, mit dem weißen Haar und ganz streng dich anguckt? Oder siehst du jemand, der ein großes Herz hat, der seine Arme ausbreitet und sagt, komm zu mir? Darfst du die Augen wieder aufmachen? Für mich wäre es lange Zeit so gewesen, dass wie Jesus mich anschaut und wie der Vater mich anschaut, ein totaler Unterschied gewesen wäre. Vielleicht geht es auch einigen so heute Morgen. Aber das ist ja verbesserungswürdig, weil der Vater liebt dich genauso wie Jesus, weil sonst hätte er ihn nicht gesandt. Ja? Eben, wem wir nachfolgen, da wollen wir doch wissen, wer das ist. Wenn du dich mit jemandem triffst oder so, da willst du doch wissen, wer das ist, bevor du mit ihm irgendwas machst. Wenn jemand sagt, fahrst du mit mir in Ferien, den schaue ich mir ganz genau an. Weil ich nämlich den nächsten 14 Tag, den Tag und Nacht um mich rum habe. Aber Jesus haben wir unser ganzes Leben lang um mich. Und doch haben wir manchmal so unsere eigenen Vorstellungen, machen uns unser eigenes Bild. Und mit dem leben wir. Und ich möchte heute, dass einfach dieses Bild ein bisschen erweitert wird. Nicht, ich will dein altes Bild nicht kaputt machen, ich will einfach erweitern, ja. Und wir werden jetzt heute darüber sprechen, wie Jesus als Mensch war. Nächste Woche ist frei und dann, wenn wir wieder Gottesdienst haben, wenn wir Jesus als Gott, als Christus, den Gesalbten anschauen Und dann danach weiß ich noch nicht so. Das sind die zwei Sachen, die ich jetzt gerade weiß. Wer mich kennt, ich handle mich immer von einem Sonntag zum anderen. Ich bete immer sehr viel und frage Gott, was er sagen will. Ich habe kein Jahresprogramm. Ja. Und jetzt wollen wir uns das Leben Jesus ein bisschen anschauen. Und ich finde schön, was die Eindrücke heute Morgen schon so waren, weil es geht wirklich darum, ist Jesus jemand, der mich versteht? Ja. Ist Jesus jemand, dem ich wirklich nachfolgen kann? Oder ist er so irgendwo in weiter Ferne, so unfassbar, so unnahbar, dass ich sowieso nichts davon habe? Ne? Das ist heute Morgen die Frage und vielleicht gibt es ein paar Antworten. Wir wollen mal lesen in Johannes 1, Vers 1 bis 5. Und da heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Also Jesus war, hier steht, am Anfang war das Wort. Jesus ist auch das Wort. Jesus war schon im Himmel, war schon immer da, aber nicht in Menschengestalt, sondern als Gottheit, ja. Und aber er war im Anfang bei Gott und er war das Wort und er war bei Gott von Anfang an. Jesus erscheint nicht plötzlich. Aha, jetzt ist plötzlich die Maria schwanger und plötzlich erscheint Jesus. Du kannst durch das ganze Alte Testament viele Vorhersagen lesen, wie Jesus vorhergesagt worden ist. Und es die Bibel sagt, als die Zeit erfüllt war. Ja, Gott tut nichts, bevor er nicht seinen Propheten seinen Willen kundtut. So, er tut immer vorher sprechen, vorhersagen. Und wenn dann die Zeit erfüllt ist, dann wird das Wort Fleisch. Es hat, sein Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Ja, dieses Wort, diese ganzen Vorhersagen, auf einmal war das da. So ist es auch in deinem persönlichen Leben, ja, dass vorher du die Worte sprichst, ja, und die Bekenntnisse und irgendwann ist es dann soweit, dass es Fleisch werden kann. Ja, und so war es auch mit Jesus. Und Jesus, durch ihn ist alles geschaffen. Das heißt, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also Jesus ist, gibt's auch ganz viele Schriftstellen dafür, dass Jesus als Licht gekommen ist in die Finsternis. Er scheint dort, wo finster ist, er scheint dort, wo dunkel ist und Licht ist immer stärker als Finsternis. Ja, das ist dieses alte Beispiel, ja, nimm eine Tüte Dunkelheit und bring's ins Licht. Hilft gar nichts, ne? Aber nimm Licht und tu es in die Dunkelheit. Das macht den Unterschied, ja? Jetzt ist aber Folgendes, das heißt, und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Es ist schon eigenartig, ne? Wenn es dunkel ist, müsste man eigentlich Licht sehen. Ja, und trotzdem war es so, dass die Finsternis Jesus nicht erfasst hat. Ja, und wir lesen weiter in Vers 9 bis 14. Und da heißt dann, das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Also Jesus will jeden Menschen erleuchten. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht auf. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, nicht aus dem Willen des Fleisches und nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Es wird heute viele Schriftstellen geben, könntest du ja aufschreiben, zu Hause nochmal nachlesen. Aber bei so einem wichtigen Thema, da will ich einfach nicht Sachen nur zitieren. Da möchte ich lieber, dass wir es zusammen lesen. Also, Jesus ist gekommen auf die Erde. Er war immer schon, er wollte hier als Licht erscheinen und die Tatsache ist eben, dass diese Art von Licht, dass das angenommen werden muss, dieses Licht. Was Jesus anbietet, muss man annehmen. Ja, das heißt, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. viele bis auf den heutigen Tag. Er kam zu seinem Volk und sie hatten andere Vorstellungen, wie Jesus sein soll und wie der ausschauen soll und wo der herkommen soll und aus welcher Stadt und was weiß ich. Und sie haben ihn deswegen nicht erkannt, waren blind. Ja? Und eigentlich hat sich diese Tatsache überhaupt nicht verändert bis auf den heutigen Tag. Weil Jesus scheint immer noch in der Finsternis. Aber Jesus muss auch immer noch angenommen werden. Ja, er muss nicht nur gedanklich angenommen werden, weil du kannst ihn gedanklich annehmen, aber wenn du was davon haben willst, dann heißt im Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen. Das ist noch ein Schritt mehr. Nicht nur diese gedankliche Annahme, ihn erkennen, wenn du wirklich was davon haben willst, dann musst du ihn aufnehmen. Aufnehmen ist mehr als akzeptieren. Aufnehmen, das heißt, er ist ein Teil deines Lebens. Er wohnt in dir, also es ist eine untrennbare Gemeinschaft. Und dann, sagt die Bibel, hast du das Recht, dich ein Kind Gottes zu nennen. Ich finde eine schöne Formulierung. Es ist nicht irgendwas, es ist ein Privileg, es ist ein Recht, dass du dich Gottes Kind nennen kannst. Ja, und dann wirst du mit ihm laufen und auch seine Herrlichkeit sehen und dann wirst du offene Augen haben dafür, was er tut, was er für dich getan hat und was er durch dich tun will. Ja, aber eben dieser erste Punkt, der ist ganz wichtig, dass wir sehen, dieses Angebot Gottes ist immer da für jeden von uns und auch die, die Jesus schon aufgenommen haben und Kinder Gottes sind. Heute Morgen ist es offensichtlich, dass Gott uns was sagen will. Hey, wenn du im Loch hockst, bin ich immer noch da. Aber du musst deine Augen aufmachen, sonst erkennst du das Licht nicht. Ja? Sonst erkennst du nicht, dass ich da bin. Und sonst erkennst du nicht, was ich für dich tun kann. Eben dieser Jesus, der im Himmel ist, der 100% Mensch ist, aber auch 100% Gott ist, der Macht hat, der kann alles verändern in deinem Leben. Ja? Aber eben, Jesus ist diese Person und der Kontakt ist wichtig. Jesus ist nicht gekommen, um eine Religion zu gründen. Ja? Jesus hat keine Religion gegründet. Er ist nicht irgendjemand, wo es einen Haufen Statuten gibt und einen Haufen Gesetze gibt und dann muss man die halt einhalten und dann ist alles paletti. Es ist eine Beziehung, die Gott mit uns haben will. Ja, und ich möchte jetzt euch ein paar Punkte sagen heute Morgen. Das ist nicht alles, aber das ist das, was Gott mir gezeigt hat, wie Jesus als Mensch war. Und hör dir einfach die Punkte zu, weil wir wollen dann nachher zusammenfassen und sagen, ja, wenn Jesus so war, dann will ich ihm auch in dieser Sache nachfolgen. Meine erste Aussage ist, Jesus zeigte uns den Vater. Wegen dem habe ich vorher gesagt, du sollst dir auch den Vater vorstellen. Eben, in lange, lange Jahre war es wirklich so, dass ich gewusst habe, Jesus liebt mich. Aber ich war mir nicht sicher, wenn ich die Augen zugemacht hätte und mir den Vater vorgestellt hätte. Das wäre jetzt nicht so prickelnd gewesen für mich. Ich hatte einfach ein falsches Vaterbild aufgrund meiner Vergangenheit und meiner Kindheit. Hat sich alles inzwischen geändert. Ich weiß, dass jetzt auch der Vater mich anstrahlt und mich empfangen will. Ich habe einen Bericht gehört von jemand, der im Himmel war und der hat gesagt, es ist unvorstellbar, wie groß das Herz des Vaters ist. Und alle Menschen Platz haben, ja. Und sie ist in den Himmel gekommen und war angezogen von dieser Liebe und nicht, boah, was hast du jetzt schon wieder alles angestellt oder so, ne? Was wir manchmal für ein falsches Vaterbild haben. Jesus zeigte uns den Vater. Also das heißt, Jesus, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Wenn Jesus uns liebt, dann hat der Vater uns geliebt. Das kann gar nicht anders sein. Ja? Wir lesen im Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Und da heißt, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat, auch hier wieder, Jesus war schon immer da, ja. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat. Das ist in Kürze das ganze Evangelium. Ja, so wenn wir ganz schnell Evangelium erzählen, muss ich ganz schön einen Satz zitieren. Also, aber den Punkt, den ich heute machen will, ist, weil wir haben es ja von Jesus als Mensch, da er ist der, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit, der Abdruck seines Wesens. Also wenn du einen Abdruck von etwas machst, dann ist es wie ein Spiegelbild, ja? Also wenn du einen Abdruck machst, dann hast du, wenn du einen Abdruck vom Kölner Dom machst, dann hast du hier nicht die Münchner Freiheit. Ja. Wenn du einen Abdruck machst, oder? Sondern da hast du genau auch hier der Kölner Dom. Also können wir doch das so nehmen, dass wir wirklich, wenn wir Jesus sehen, dann sehen wir den Vater. Er ist der Abdruck, die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Er hat immer getan, was der Vater wollte. Johannes 5, Vers 17 bis 19. Und da steht, Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Darum nun suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat aufhob, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte und sich so selbst Gott gleich machte. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Also, was heißt es, wenn Jesus in völliger Abhängigkeit vom Vater gelebt hat, dann sehen wir in Jesus das, was Gott tun will, was der Vater tun will. Wenn Jesus heilte, dann ist es, weil der Vater heilen will. Ja, wenn Jesus Brot vermehrte, dann ist es, weil der Vater das so wollte. Ja, wenn Jesus Tote auferweckt, ist, weil der Vater es so wollte. Jesus war immer in Abhängigkeit vom Vater. Da gibt's so eine Stelle, wo man das auch so erkennen kann, wie Jesus abhängig war von dem Reden seines Vaters im Himmel. Der hat nicht immer alles im Voraus gewusst. Wo die Jünger zu ihm sagen, kommst du auch aufs Fest? Gehst du auch dort hin zum Fest, mit dem Wasser, ist egal. Jedenfalls kommst du auch zu diesem Fest, ja? Und dann sagt Jesus, nein, ich gehe nicht hin. Und später war er doch da. Ja, später war er doch am Fest und da hat er das gesagt, wenn da Ströme lebendigen Wassers von unserem Leibe fließen, weil das und hat dort auch geredet, hat Jesus gelogen? Sind wir uns einig, dass er das nicht getan hat? Ja, Jesus hat keine Sünde begangen, er hat es einfach nur nicht gewusst. Auch wo mit die Sache mit dem Lazarus, Jesus hat gewartet, bis er Kommando bekommt. Also Jesus hat den Willen, den perfekten Willen des Vaters getan. Und es geht mir wirklich so darum, dass wir ein anderes Vaterbild bekommen, dass wir wissen, der Vater liebt uns heiß und innig. Und das Wichtigste, was er tun kann, ist ja, dass er überhaupt seinen Sohn gesandt hat. Sonst hätte er sich das ja auch sparen können. Wenn er will, dass wir alle Gesetze einhalten müssen und dann das nicht schaffen, dann hätte er es auch bleiben lassen können. Aber er wollte, dass die Menschen zu ihm kommen, ganz, ganz nah zu ihm kommen können. Und deswegen hat er seinen Sohn gesandt. Der nächste Punkt ist, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und jetzt haben wir gerade die Bibelstelle gelesen, wo sie ihn anklagen, die Pharisäer, dass er den Sabbat aufhebt. Ja, hat jetzt Jesus das Gesetz gehalten oder nicht? Wir lesen erst nochmal wir kommen gleich drauf zurück. Wir lesen Galater 4, Vers 4 bis 5. Und da heißt, als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfangen. Jesus ist ja im Alten Testament geboren. Das Neue Testament fängt erst nach der Auferstehung an. Jesus hat im Alten Testament gehandelt und Jesus ist unterm Gesetz gelebt und er hat auch das Gesetz erfüllt. Und was ich auch dazu sagen wollte, als ich darüber nachgedacht habe, das ist wichtig zu erwähnen. Jesus hat das mosaische Gesetz erfüllt und nicht den Talmud. Was viele Leute heutzutage unter Gesetz verstehen, ist der Talmud. Das ist das, was die Juden später geschrieben haben. Das ist einfach, da kommen diese komischen Sachen her, die wir kennen. Dass man am Sabbat nicht mit dem Lift fahren darf, weil man da ja auf den Knopf drücken muss. Also wenn du in Israel bist, dann wird der Lift am Sabbat auf automatisch gestellt, damit niemand den Knopf drücken muss. Weil man darf ja nicht arbeiten. Ja, du darfst auch daheim keinen Lichtschalter anmachen, sondern du tust am Abend die Kerzen anzünden und die brennen dann bis am Morgen. Also du darfst, also das ist aber nicht Gesetz von Mose, das ist Talmud. Oder auch die Herabsetzung der Wertigkeit von Frauen steht nicht in der Bibel, Leute. Das ist nicht göttlich. Das steht aber im Talmud. Im Talmud stehen Sachen, wie man heute auch in den arabischen Völkern, deswegen kann dein Antlitz ist mir wie dein Rücken oder irgendwie sowas. Und wenn eine Frau nicht pariert und wenn die nicht macht, was der Mann sagt, dann kann sie einfach weiterschicken, muss nicht mal einen Grund sagen. Da kann sie nur das mitnehmen, was sie am Leib trägt. Deshalb, sowas hat Gott nie gesagt. Auch, dass man sich total bedecken muss. Solche Sachen steht im Talmud. Ist ganz interessant, wenn man sowas mal liest. Man denkt, das macht nur der Islam. Aber das haben auch fanatische religiöse Juden haben das gemacht. Dieses Gesetz hat Jesus nicht gehalten. Ja? Und warum heilt er eine Frau am Sabbat? Eben. Es ist nicht, weil er jemand provozieren wollte. Ich glaube das nicht. Jesus war unter dem Gesetz und ich bin sicher, Jesus hat den Sabbat gehalten. Aber Jesus hat immer den Willen Gottes über dem Gesetz gehabt. Und vor allem, er hat das Gesetz nach dem Herzen ausgelegt und nicht nach dem Buchstaben. Ja, weil so und so sollten wir es auch tun. Wenn wir bestimmte Dinge, wenn Gott uns das sagt und der Staat sagt was anderes, was nicht im Willen Gottes ist, da, wer ist dann größer? Dann ist die oberste Priorität das, was Gott sagt. Und Jesus hat am Sabbat nicht gearbeitet, Jesus hat eine Frau geheilt. Und Jesus sagt zu ihnen, so, jeder von euch füttert seine Kuh am Sabbat. Aber diese Frau, die schon so lange Jahre gelitten hat, die soll ich stehen lassen. Also Jesus hat immer darauf geachtet, dass das Herz größer ist als der Verstand. Und du brichst den Sabbat ja nicht, wenn du einen Lichtschalter knippst. Es geht, am Sabbat ging es nie darum, dass man nichts tut. Also ich bin mal am Sabbat in Jerusalem gewesen. Das war das erste Mal, als ich in Jerusalem war. Das zweite Mal. Habe ich noch nicht so viel Ahnung gehabt. Und wir waren am Sabbat frei, haben wir frei gehabt und haben uns ein Auto gemietet und ich wollte wohin fahren. Und dann sind wir ziemlich spät am Abend wieder heimgekommen. Es war aber Sabbat. Also der Talmud sagt, es schreibt genau vor, wie viele Schritte du am Sabbat gehen darfst. Also und das ist gerade so halt, dass du ums Haus kommst oder irgendwie so. Jetzt ist dann wir, die Heiden, die schlimmen Heiden, kommen da am Sabbat mit dem Auto daher, spät am Abend und haben uns verfahren. Und damals gab es noch kein GPS oder sowas und auch kein Handy, wo man all gucken kann. Also muss man jemand fragen. Wir haben keine Antwort gekriegt an dem Abend. Fenster runter. Please, can you help Shalom Shabbat? Sagen sie und dann gehen sie weiter. Und dann mit dem Nächsten gefragt, Shalom Shabbat. Und okay, vergiss es. Dann haben wir einfach gebetet und haben das Hotel trotzdem gefunden. Aber da war ich schon sehr beeindruckt. Habe gedacht, was hat das nur mit Gott zu tun? Sowas nennt man Religiosität, Gesetzlichkeit. Und sowas gibt's immer noch. Es rennen immer noch fanatische Christen rum, die mich angreifen, weil, also wir haben einen Fall gehabt, wo ich angegriffen worden bin, dass wir unseren Gottesdienst nicht am Samstag halten. Es sei doch so total unbiblisch, am Sonntag den Gottesdienst zu halten. Und er kommt am Sonntag nicht in Gottesdienst, weil er hat am Samstag seine Zeit mit Gott. Ja. Das ist Gesetzlichkeit. Jesus hat nicht das Gesetz so erfüllt nach dem Buchstaben, sondern er hat immer nach dem Herzen geschaut. Aber trotzdem hat er das Gesetz erfüllt. Er hat die Feste eingehalten. Passa gefeiert und er hat gesagt, alles muss erfüllt werden. Deswegen war er auf der Welt. Einer musste alles erfüllen, das, was wir alles nicht können. Ja, Und im 1. Petrus 2 lesen wir das nochmal. Petrus, wo bist du? Petrus. Ich finde meinen Petrus nicht. Jetzt lese ich da. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das ist ein schöner Satz. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Also Jesus ist uns vorausgegangen, er hat keine Sünde gehabt, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Jesus hat keine Sünde getan, aber er ist uns vorausgegangen, damit wir in seinen Fußspuren ihm folgen. Und unser Ziel ist auch ein heiliges Leben. Nur weil wir erlöst sind und weil Gnade da ist, heißt es noch lange nicht, dass wir sündigen können, wie wir lustig sind. Ja? Also, was bei Jesus auch unter diesem Aspekt noch auffällig ist, ich habe natürlich jetzt immer, wenn ich Predigt mache, dann schaue ich ja viel auch Sachen nach in der Schrift und so. Und da kannst du immer wieder lesen bei Jesus, dass es heißt, die Schrift zu erfüllen, tat er das und das oder sagte er. Oder dass das Wort des Propheten Jesaja erfüllt wird, sagte er. Da. Also Jesus zitiert auch aus dem Alten Testament. Jesus ist eben nicht irgendwie so ein Pop-up. Ja? So, da war nichts und dann kommt auf einmal Jesus. Und Jesus hat sich bezogen auf die Propheten, auf die Väter, auf die Schrift. Ja, und er hat aber alles erfüllt, was gesagt worden ist, bis über seinen Tod hinaus, lesen wir ja, was das alles bis ins Detail erfüllt worden ist, sogar seine Kleider, dass seine Kleider zerrissen worden, dass er Würfel gewürfelt hat über sein Kleid, das steht sogar in den Psalmen, viele, viele Jahre vor dem es passiert ist, ja. Der nächste Punkt ist, Jesus hat durch sein Leiden gehorsam gelernt. Also wir reden heute Morgen über den Jesus als Mensch, ja? Jesus hat durch sein Leiden gehorsam gelernt. Hebräer 3, Vers 14 bis 18. Denn wir sind Teilhaber des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis am Ende standhaft festhalten. Wenn gesagt wird, heute, nee, stimmt was nicht. Ja, lies. Doch. Das wollte ich eigentlich nicht. 2, Vers 14 bis 18, Entschuldigung. Ich habe gerade gedacht, ist auch gut, aber passt nicht. Vielleicht muss es jemand hören. Heute, wenn ihr seine Stimme hört. Ja, also 2, Vers 14 bis 18. Weil nun die Kinder Blutes und Fleisches teilhaftig sind, hat auch er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch den Tod den zunichte zu machen, der die Macht des Todes hat, das ist der Teufel. Und um alle die zu befreien, die durch Todesfurcht das ganze Leben hindurch der Knechtschaft unterworfen waren. Denn er nimmt sich doch wohl nicht der Engel an, sondern der Nachkommenschaft Abrahams nimmt er sich an. Und jetzt, daher muss er in allem den Brüdern gleich werden, damit er barmherzig und ein treuer hoher Priester vor Gott werde, um die Sünden des Volkes zu sühnen. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Karin hat es heute Morgen echt so schön gesagt, wenn irgendjemand dich verstehen kann, dann ist es Jesus. Ja, weil Jesus auch da, er ist nicht irgendwie auf die Welt gekommen und da kommen die Engel und machen alles und er liegt im goldenen Bettchen und er ist in einem Stall geboren worden. Er musste kurz nach seiner Geburt flüchten. Mussten die Eltern flüchten, damit er nicht umgebracht wird, ja? Und Jesus musste total viel einstecken, ja? Aber er hat sich selber erniedrigt, ja. Und er wusste, dass er durch Gehorsam den Sieg dann auch erringt. Und Er musste diese Dinge erleiden, weil wir uns mit ihm jetzt identifizieren können. Also er ist verletzt worden, er ist beleidigt worden, er ist verhöhnt worden, er ist versucht worden, dass er den Willen Gottes nicht tut. Genau wie der Adam. Hey, sollte Gott gesagt haben. Ja, das hat der Teufel zum Adam gesagt, das hat er auch zu Jesus gesagt, sollte Gott gesagt, oder halt ein bisschen anders formuliert, aber wenn du Gott bist, dann kannst du jetzt aus diesen Steinen Brot machen. Hey, nach 30 Tagen hast du wirklich Hunger. Es ist nicht der Hunger, den ich habe, wenn ich eine Mahlzeit auslasse, ja? So, das ist nicht der gleiche Hunger. Das ist wirklich Hunger. Nach 30 Tagen fängt der Körper an, sehr zu leiden, wenn man mehr, also, ja, so, und die Versuchung war sicher groß, weil ja Jesus auch Mensch war. Und wir lesen in der Schrift, dass Jesus nur seine Kraft, alles was er hatte, war nicht mehr als du und ich hast, außer dass er nicht in Sünden geboren ist, ja, dass er wirklich von Gott gezeugt war. Aber er ist genauso auf die Kraft des Heiligen Geistes angewiesen gewesen, wie du und ich. Ja, wenn du Gottes Sohn bist, dann schmeiß dich doch runter hier von dieser Mauer. Wird schon nichts passieren. Die Engel kommen und fangen dich auf. Aber Jesus ist nicht drauf eingegangen. Er hat sich nicht versuchen lassen. Ja, er ist in allen den Brüdern gleich geworden, damit er ein treuer Hoherpriester wird. Und wo er selbst gelitten hat und wo er versucht worden ist. Glaubst du nicht, Jesus war ein junger, ein kräftiger Mann? Glaubst du nicht, dass er Sehnsucht nach einer Frau hatte? Ich stelle mir echt oft so vor, denke mir, wie das hart war. Und es sind ihm ja auch in Scharen nachgelaufen. Und ich bin sicher, dass nicht alle immer nur das Heiligste wollten. Es ist so. Wo Menschen sind, da Menschels. Oder? Aber er hat widerstanden. Du kannst in allem, wenn du dich einsam fühlst, wenn du keinen Partner hast, wenn du beleidigt worden bist, wenn was auch immer dir passiert, Jesus ist es auch passiert. Und du hast einen, der dich versteht, und du hast einen, der vorausgegangen ist und in dessen Fußstapfen du nachlaufen kannst. Ungerecht behandelt worden. Ja, er heilt jemanden und dann wollen sie ihn von der Stadtmauer runterschmeißen. Zum Dank dafür. Was ist denn das? Und Jesus, du siehst nie, dass Jesus wütend wird und sagt, gut, er erregt sich auch, das wissen wir ja, sagt, ihr Ungläubigen oder ihr habt ein verhärtetes Herz. Er sagt seinen Jüngern schon was, aber er verliert nie das Temperament. Jesus ist in allem vorausgegangen. Und wenn du Konflikte hast, dann denk einfach immer wieder, was hätte jetzt Jesus getan? Obwohl Jesus war auch kein Weichei, ja? Das wollen wir auch gerade mal festhalten als Christ. Das heißt nicht, dass du sagst so, ach ja, latsch doch alle über mich drüber, kann ich mich gar nicht verfehlen, ich bin groß genug. Nee, das verlangt auch keiner von dir. Aber dass dein Herz stimmt. Ich wünsche mir so, dass meine Herzenshaltung stimmt. Ja, und wenn ich was durchstehen muss oder einen Konflikt durchstehen muss, weil ich nicht drum rumkomme, dann versuche ich, dass mein Herz stimmt. Dann überlege mir, was hätte Jesus jetzt getan? In Philipper 2 ist auch nochmal so eine Bibelstelle, wo das auch nochmal ganz klar rauskommt. Also es gibt viel, viel mehr Bibelstellen, aber ich habe einfach versucht, hier das rauszuholen, was ich gedacht habe, dass es wichtig ist, dass wir es heute Morgen lesen. Philipper 2 und Vers 5 bis 8. Und es habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an. Indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Diese Gesinnung sollen wir auch haben, die in Christus war. Er hat sich zum Nichts gemacht. Und auch in der christlichen Landschaft, es geht so oft ums Gerangel. Who is who in the zoo, sagt man im Englischen. Also wer ist wer im Tierpark? Also, und man vergleicht sich so. Und erst kürzlich habe ich eine Predigt gehört über den Zöllner, der gebetet hat und den und der Pharisäer, der gebetet hat, ja. Der Pharisäer steht mitten vorne dran und sagt, ach, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner da hinten. Wir müssen einfach aufpassen, dass wir nicht solche Gebete beten. Vielleicht trauen wir es uns nicht auszusprechen, aber innerlich denken wir schon, also so, wie der lebt, also so, das finde ich, also wie überhaupt, das würde mir jetzt ja gar nicht passieren, ne? Ha? Aber vielleicht hat es dir auf einer anderen Stelle total drauf und du gar nicht. Vielleicht machst du das gerade nicht, was der macht. Und hast fünf andere Sachen und kannst dir gar nichts drauf einbilden. Und Jesus hätte allen Grund gehabt, um was aus sich zu machen. Aber er hat sich selber erniedrigt. Er hat ein dienendes Herz gehabt. Ein untergeordnetes Herz gehabt. Er war auch seinen Eltern untertan. So was für die jungen Leute, ja. Ist nicht so attraktiv, da macht man sich nicht beliebt, wenn man sowas sagt. Aber es ist wichtig, Jesus war zu Hause, er war seinen Eltern untertan. Jesus hat erst seinen Dienst mit 30 Jahren begonnen. Eben, und auch da hat er nicht gemacht, was er wollte. Jesus hat nie gemacht, was er wollte. Für uns. Für uns, damit wir in seine Fußstapfen treten können, damit wir auch so ein demütiges und ja, so ein demütiges Gemüt bekommen und uns nichts drauf einbilden, wer wir sind und was wir haben und ja, das geht so wahnsinnig schnell, dass wir uns was einbilden auf jemanden oder auf uns selber. Der nächste Punkt ist, Jesus hatte ein weiches, barmherziges Herz. Eben, er war nicht nur gehorsam, er war wirklich weich. Eben, als Lazarus gestorben war, heißt, er war erschüttert. Und als er die Menschen gesehen hat in ihrer Not, hat er geweint. Er hat nicht aus Selbstmitleid geweint, sondern weil er dieses Elend gesehen hat und die Menschen gesehen hat. Jesus hat über Jerusalem geweint und gesagt, oh Jerusalem, Jerusalem. Er hat gesehen, wie sie verloren gehen. Er hat gesehen, er hat in die Zukunft gesehen, was sein wird. Und er hat geweint. Er hat nicht gesagt, ja, das geschieht ihnen gerade recht. Mich behandeln sie schlecht und die anderen behandeln sie auch schlecht. Und dann sollen doch die Römer kommen und das Ding zusammen. Nee, er hat geweint. Er war innerlich bewegt, als er die Witwe gesehen hat, den Trauerzug von der Witwe. Ja, wo der einzige Sohn gestorben ist. Und er ist nicht einfach weitergegangen, sondern er hat seinen Vater gefragt und der Vater hat gesagt, den tun wir auferwecken. Den tun wir jetzt auferwecken, dass diese Witwe ihren Sohn wieder hat. Tschüss, schönen Sonntag. Tschüss. Ja. Oder auch bei der Brotvermehrung. Jesus hat gepredigt und gepredigt und er hat gesehen, irgendwann hat er gesehen, hey, wenn wir jetzt nichts machen, dann schaut's schlecht aus, weil die haben Hunger. Und wenn es jetzt noch dunkel wird, dann können wir nirgendwo, wir müssen um die sorgen. Ja, mancher Prediger hat schon gepredigt, eben, bis der andere vom Stuhl fällt oder so. Ja, weil er einfach nicht, und einfach nur gepredigt und nicht an die Menschen gedacht. Jesus hat an die Menschen gedacht. Und er hat die Brotvermehrung, gut, Jesus war auch Prophet und hat viele Dinge prophetisch getan, aber er hat sich wirklich um die Menschen gekümmert. Und mein Appell heute Morgen ist an dich, frag dich doch mal, wann hat's mir zum letzten Mal so weh getan, dass ich geweint habe? Nicht über mich selber, sondern weil ich gesehen habe, wie die Menschen verloren gehen, weil ich gesehen habe, was für eine Not da ist. Wenn du keine Tränen mehr hast, Leute, dann schaut es nicht so gut aus und ist einfach dein Herz verhärtet. Neulich jemand zu mir gesagt, weißt du, und dann habe ich geweint und geweint und geweint und gebetet und dann ist es wirklich am nächsten Tag anders gewesen. Und wir denken immer, es geht alles so hoppala, 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 flop. So, schnelles Wort bekennen und was? Gott hat noch nichts getan? Ha, wieso? Nicht, dass wir uns Dinge erarbeiten müssen, aber ich glaube, wenn Jesus sein Herz brauchte, wenn Jesus diese Weichheit brauchte, dann brauchen wir es auch. Du kannst nicht einfach immer nur so cool sein und immer nur zweckbestimmt sein. Mein letzter Punkt, Jesus ist als Mensch uns in allem vorausgegangen. Das habe ich vorher teilweise schon erwähnt, aber möchte einen eigenen Punkt dafür machen, sondern weil eben er ist in Armut geboren, er ist verachtet worden, er ist beleidigt worden, er ist von seinem Freund verraten worden. Ja, wir haben es vorher davon gehabt, sind 12 Leute 3 Jahre lang miteinander Tag und Nacht rumgelaufen. Und dann verrät dich einer von denen mit einem Bruderkuss. Also ich glaube, schlimmer kann es nicht kommen. Schlimmer kann es nicht kommen. Und denk einfach das nächste Mal dran, wenn dich jemand verratet. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Er weiß es und gib ihm deinen Schmerz. Sag, Jesus, ich will dir folgen. Du hast allen vergeben. Und wegen dem kann ich auch vergeben. Jesus war müde, Jesus war hungrig. Ja, Jesus war so müde, dass er während die anderen in Panik waren im Boot auf dem See, weil der Sturm war, hat er geschlafen, unten drunten geschlafen. Ja, warum? Weil er irgendwas bezweckt. Er war müde. Muss mal Markus-Evangelium lesen, wo Jesus wie als Mensch dargestellt wird. Ja, wenn die sind ja ihm überall nachgelaufen bis und Hunderte und hatten Hände aufgelegt und hierhin und dahin. Der war müde. Er hat den Sturm verschlafen. So müde war er. Pass auf, dass der nächste Sturm nicht verschlaft später. Ja. Also, was kann man da draus für einen Schluss ziehen heute Morgen? Wir haben in Jesus jemand, der uns versteht. Ja. Aber eben, wir haben damit angefangen, dass Jesus angenommen werden muss. Dass man dieses Licht, das scheint zwar an jedem Ort, aber es ist nur für den profitabel, der das auch annimmt, der Jesus als Herrn annimmt, als Erlöser auch annimmt. Und das ist mein erster Punkt heute Morgen, dass du dich fragst, gehe ich wirklich mit Jesus? Oder ist es nur eine gedankliche Zustimmung, dass ich sage, ja, er ist Gott und so, und das glaube ich schon, aber ansonsten mache ich, was ich will. Und eben, zweitens, tun wir den Willen des Vaters. Jesus hat den Willen des Vaters getan. Und er ist eben, wir haben gelesen, er ist gehorsam gewesen bis zum Tod. Also sollte unser Ziel sein, wenn wir Jesus nachfolgen, dass auch wir den Willen des Vaters tun. Der dritte Punkt. Jesus hat das Gesetz erfüllt, das müssen wir nicht mehr tun. Aber im Neuen Testament gibt es auch ein Gesetz. Und das heißt, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selber. Mehr muss gar nicht einhalten. In dem ist das ganze Gesetz und die Propheten beinhaltet, heißt es. Also, es ist wirklich die Liebe, die uns treibt. Es ist die Liebe, die Gott getrieben hat. Es ist die Liebe, die Jesus getrieben hat. Lass dich davon nicht abbringen. Auch wir, viertens, auch wir werden stark im Glauben, indem wir durch Leiden gehen. Das ist so. Das, wo du überwunden hast, das ist deine Kraft von morgen. Im Psalm steht, die mit Tränen säen werden, mit Freuden ernten. Ja, und die gestern noch geweint haben, werden morgen in Freude und Jubeln tanzen. Und warum kann Jesus uns verstehen? Weil er durchgegangen ist. Wir müssen nicht durch alle Dinge durchgehen, aber ich muss wirklich sagen, da wo ich selber gelitten habe, da kann ich Menschen auch trösten. Und da nimmt man den Trost auch an. Ja, wenn jemand, stell dir vor, du bist immer auf Rosen gebettet gewesen, hast nie durch irgendwas durch müssen und jemand kommt zu dir und hat einen Kummer und da sagst du, das wird schon wieder, und dann sagt der, kannst du leicht reden. Aber du brauchst jemanden, der dich versteht. Und Jesus versteht dich, weil er überall durchgegangen ist. Es gibt nichts, wo er nicht dich verstehen könnte. Aber er erwartet auch von uns, dass wir durch Leiden gehorsam lernen. Ja, und Jesus hat uns alles abgenommen, Krankheit und so weiter, Sünde bezahlt, aber was er nicht abgenommen hat, ist auch, dass wir um seines Namens willen leiden. Das ist auch nicht so attraktiv zu predigen, aber das ist auch die Wahrheit. Und neulich hat mal jemand gesagt, wenn du gar nicht mehr angegriffen wirst, dann musst du ernsthaft hinter die Bücher gehen, ob du wirklich noch mit Gott gehst. ob da überhaupt nur ein Funke da ist. Weil wenn du dich so angepasst hast, dass alle dich mögen und dass alles gut ist und alles, dann geh hinter die Bücher. Nächster Punkt, Barmherzigkeit, Vergeben, Güte, das ist, was Jesus getrieben hat, diese Weichheit. Lass dir es nicht rauben. Ich glaube nicht, dass dir was Schlimmeres passiert ist, dass Menschen schlimmere Dinge dir angetan hat, als mir Jesus angetan hat. Also kannst du auch vergeben. Jesus vergeben hat, kannst du auch vergeben. Und wenn man vergibt, dann setzt man andere frei und sich selber auch. Schließlich noch, eben wir können uns immer an Jesus wenden, egal was es ist, weil eben er unser Vorbild ist. Egal, was du für ein Anliegen hast, du kannst mit Gott ehrlich sein, du musst ihm nichts vormachen. Jesus kennt dich sowieso in- und auswendig und wend dich aber auch an ihn. Nimm es in Anspruch, dass es nicht umsonst ist, was er getan hat. Ja? Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du deinen Sohn gesandt hast. Dass wir durch Jesus dieses Recht haben, Kinder Gottes zu heißen. Das ist so ein Privileg. Dass wir durch Jesus dieses Recht haben, vor deinen Thron zu treten mit Freimütigkeit. Weil wir wissen, dass wir reingewaschen sind durch das Blut Jesu. Das ist, Herr, wir hätten sonst überhaupt gar keine Chance. Und ich danke dir so sehr, dass du dieses Opfer gebracht hast aus Liebe. Und Jesus, ich danke dir einfach, dass du in allem treu warst, in allem gehorsam warst, in allem uns vorausgegangen bist. Und ich bitte dich jetzt einfach, Heiliger Geist, dass du unsere Augen öffnest, dass wir Ohren haben zu hören und Augen, um zu sehen, wie Gott wirklich ist, wie du Jesus wirklich bist, wie du Vater wirklich bist. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir geöffnete Augen haben und dich erkennen in deiner Herrlichkeit, in dem, was du tun willst, dass wir nicht wie die blinden Hühner rumrennen und verzweifelt am Boden picken. Herr, ich will, dass wir mit den Adlern fliegen, dass wir von oben runter gucken können durch dich und durch deine Kraft, dass wir durch unsere Schwierigkeiten Aufwind kriegen, wie der Adler Aufwind kriegt und sich oben einfach die Flügel einhackt und oben drüber schwebt über den Sturm. Herr, ich bitte dich echt, dass du jedem Einzelnen heute Morgen neue Hoffnung gibst, neue Kraft gibst, eine neue Schau von dem, wer du bist. Herr, wenn Menschen dich falsch gesehen haben, ich bitte dich, Herr, dass unser Gottesbild so wird, nicht wie wir es uns zurechtgezimmert haben, sondern so, wie du wirklich bist. Ja, ich möchte dich einfach schauen, Herr. Ich möchte einfach mehr sehen, wie du bist und auch in den Problemen, in den Tälern einfach dieses Licht haben, Herr. Und ich danke dir, dass wir das wissen, dass du unser Hirte bist und du gehst mit uns durchs Tal. Du gehst nicht oben drüber und wartest dann irgendwann, hast du es auch schon geschafft, Herr. Nimmst uns bei der Hand und gehst überall mit uns hin. Und ich danke dir dafür von ganzem Herzen. Und ich bete, dass wir dadurch einfach auch wiederum der Ausdruck deiner Herrlichkeit werden, wie du der Ausdruck der Herrlichkeit des Vaters warst. Wenn wir deinen Willen tun, Jesus, wenn wir in deinen Fußspuren laufen und wenn wir auch deine Werke tun, Herr. Und ich danke dir dafür von Herzen, dass das möglich ist, durch deine Gnade. Amen. Amen. Lass uns noch ein Lied zusammen singen. Und dann, wie immer.